Schön wieder bei euch zu sein. Wir hören auf Gottes Wort. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir dort weiter, wo Jochen aufgehört hat. Und zwar aus Matthäus 6 lesen wir die Verse 1 bis Vers 21. Matthäus Kapitel 6, Vers 1 bis 21. Unsere Worte, die werden vergehen, aber seine Worte vergehen nicht. Matthäus 6, Vers 1. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um vor ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe er ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Bis hierhin Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wir kennen sicher alle die Situation als kleines Kind, wenn wir die Hände vors Gesicht gehalten haben, die Augen geschlossen und dann gedacht haben, jetzt sieht uns ganz bestimmt niemand mehr, weil wir die Augen geschlossen haben. Und ganz ehrlich, eigentlich verhalten wir Erwachsenen uns oft ähnlich. Wir denken, dass unsere Sichtweisen und unsere Gedanken die richtigen und die wegweisenden seien. Aus der Bibel wissen wir, dass das weit gefehlt ist, nämlich dass der Allmächtige alles sieht. An einer Stelle, so berichtet es der Prophet dem damaligen König Asa, der eigenmächtig handelte, da sagt er ihm, seine Augen durchlaufen die ganze Erde. Dass nicht unsere Gedanken und unsere Sichtweise die entscheidende ist, habe ich zur Einstimmung euch anhand von einigen Stellen aus dem Alten Testament zusammengetragen. Ihr müsst jetzt nicht alle Stellen nachschlagen hier, sondern ich führe euch einige vor Augen. Als Gott Noah rettete, da sagte er ihm, dass er ihn gerecht erfunden hat. Und zwar sagte er, ich habe dich vor mir gerecht erfunden. Das zählte, das war wichtig, dass Noah Gnade fand in seinen Augen. Oder als Gott zu Abraham gesprochen hat, da benutzte er folgende Formulierung, 1. Mose 17, wandle vor mir und sei untadelig. Das war das Entscheidende. Oder als Jakob vor dem Pharao etwas über seine Vorfahren sagte, da formulierte er sich so, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gewandelt oder gelebt haben. Oder wenn Gott dem Pharao durch Mose und Aaron etwas ausrichten ließ, da benutzt er folgende Formulierung. Wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Als eine Verheißung an Salomo ergangen ist, da sagte Gott zu Salomo, 1. Könige 2, Vers 4, wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln. Oder, wir haben es gelesen vorher, Jochen hat das schön eingeführt, Elia, als er vor Ahab trat und diese ganz brenzlige Situation hatte und wusste, das geht auf Leben und Tod, da sagt er, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Dasselbe benutzte auch Elisa in zwei Situationen, als er zu den Königen Israels sprach, wie sein Vorgänger, ich lebe vor dem Angesicht des Herrn der Heerscharen. Und er sagte es auch zum Ausländer Naaman, so wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Bei Gottes Männern ist es zudem interessant zu sehen, zum Beispiel bei David, dass er sich sehr wohl bewusst war, wenn es um Sünde ging, dass Sünde in erster Linie vor Gott geschieht. So sagte er, an dir allein habe ich gesündigt, Psalm 51. Und auch wenn Gott über das ein ungehorsames Volk Israel sprach, dann formulierte er sich so in Ezekiel 36, ihr Weg vor mir war wie die Unreinheit einer Frau in ihrer Monatsblutung. Und so kann er sagen in Jeremia durch den Propheten, wenn du dich auch mit Lau gewaschen, und da sprach er zu seinem Volk, und mit viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben. Ich habe euch diese Auswahl an Stellen einfach mal vorgelegt, und es gibt noch viele weitere, um zu zeigen, dass diese Perspektive, von wem wir leben, von wem sich unser Leben abspielt, eine ganz entscheidende ist. Ich habe jetzt nur einige Stellen aus dem Alten Testament genannt. Der US-amerikanische Denker Os Guinness hat es einmal so formuliert, wir leben vor dem einen Zuschauer. Er sagt, das Leben, ein Leben, das so gelebt wird, dass man auf den entscheidenden Ruf Gottes hört, ist ein Leben, was man vor einem Zuschauer führt, der alle anderen übertrifft. Die größten Taten geschehen vor diesem einen Zuschauer und das ist genug. Und er stellt dann den Gegensatz zu unserer Zeit her und formuliert das so. Er sagt, unsere Zeitgenossen sind unsere Führer, nach denen unser Radar ständig ausgerichtet wird. Wir sehen das an Teenagern, die auf ihre Altersgenossen hören, an Frauen, die auf den verführerischen Bilder, auf die verführerischen Bilder der Weiblichkeit in Frauenmagazinen und Designermode achten, an Politikern, die Abstimmungen nachäffen und sich sklavisch an Forschungsergebnisse von Zielgruppen klammern, und auch an Pfarrern, die ängstlich den letzten Profilen von Suchenden und Generationen folgen. Die Reformatoren haben für ein Leben vor Gott den Ausdruck Coram Deo geprägt. Und ich glaube, es ist gut, uns immer wieder daran zu erinnern, wie wichtig ist, vor wem wir leben. Wir haben bereits zwei Abschnitte jetzt aus der Bergpredigt gehört. Und Jochen hat es auch bereits gesagt. An wen richtet sich eigentlich diese Bergpredigt? Da ist viel darüber gestritten worden, da hat es ganz verschiedene Meinungen gegeben. Die einen meinten, das seien Menschen, die sich besondere Verdienste erwerben würde. Andere betonten, solche Dinge kann man gar nicht erfüllen, also den Gesetzescharakter herausgehoben. Andere bezogen sich auf diese Texte, um zu sagen, dass man auf jede klägliche Gewalt verzichten sollte. Und einige wollten das sogar die Bergpredigt als Sozialprogramm für einen Staat installieren. Also da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ich möchte da nicht weit in diese Diskussion hineingehen, sondern einfach kurz darauf hinweisen, an wen diese Bergpredigt sich richtet. Wenn ihr mal Matthäus 5, Vers 1 aufschlagt, sehen wir das. Matthäus Kapitel 5, Vers 1, als diese Reden beginnt, da schreibt Matthäus: Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, also da ist Jesus, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Also die Rede richtet sich an seine Jünger. Und wenn man dann noch auf den Anfang dieser Rede achtet, dann wird noch mehr klar: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es geht hier um Menschen, die vor Gott bekennen und anerkennen ihren vollständigen geistlichen Bankrott. Es geht also nicht in erster Linie hier um materielle Armut oder um eine gesellschaftliche Veränderung, sondern es geht um eine Rede an seine Jünger. So verstehen wir dann auch besser den Vers, den Jochen hier auch gelesen hat, den Vers 48, der unserem Abschnitt direkt vorausgeht, Matthäus 5, Vers 48. Da sagt Jesus: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Von uns aus wissen wir oder realisieren wir können das gar nie erfüllen, von uns aus. Wie ist denn das zu verstehen, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist? Ich glaube, da können wir, wenn wir das ganze Neue Testament lesen, auch so zusammenfassen, dass gleichzeitig zweierlei gilt. Wir sind in Christus vollkommen gemacht. Die neuen testamentlichen Briefe sprechen davon, dass wir Heilige sind. Und gleichzeitig streben wir der Heiligung nach. Das heißt, wir wachsen in der Heiligung. Und das ist für diejenigen Menschen, die Gott errettet hat, ein fortlaufendes Werk, ein Zusammenwirken zwischen Gott und dem erneuerten Menschen. Und an solche richtet sich dieser Text. Wie ging Jesus in dieser Rede vor? Er definiert am Anfang, in Kapitel 5, was wahres Glück ausmacht und korrigiert dann, wie wir das heute Morgen schon gehört haben, die zeitgenössische falsche Auslegung der Gebote. Und dann fährt er hier in Kapitel 6 weiter, um eine falsche Ausrichtung zu korrigieren. Er will in den Jüngern, die er anspricht, die Prioritäten umkehren, und er verbindet das gesamte Leben der Jünger mit der Frage: Vor wem leben wir eigentlich? Er knüpft dabei an drei Gewohnheiten an, die vielleicht für uns nicht mehr so zum täglichen Leben gehören: Fasten, Beten und Almosen geben. Aber für den Juden damals gehörte das zur täglichen Szene. Also die wussten genau, es waren drei Gewohnheiten, die in jüdischen damals gewohnt waren. Ich beschränke mich jetzt, wenn ich diesen Text auslege, vor allem auf die Verse 1 bis 6 und dann auf die Verse 16 bis 18, wo wir sehen, dass Jesus praktisch dreimal ein ganz ähnliches Schema mit ähnlichen Formulierungen anhand dieser drei Beispiele, Almosen geben, Beten und Fasten, verwendet. Und ich glaube, er tut es ganz absichtlich, um etwas zu betonen. Und ich werde das gleich näher ausführen. Jesus beginnt, indem er ein Warnschild hochhält und sagt: habt Acht. Mit diesen Worten beginnt's. Mit einem Warnschild. Habt Acht. Aufgepasst. Ja, für was denn? Es geht, wie wir in diesen Versen sehen, darum, es wird viermal erwähnt, Verse 1, 2, 5 und 16, dass wir nicht so leben, um von den Menschen gesehen zu werden oder auch um von ihnen erkannt oder gepriesen zu werden oder um sich vor den Leuten zu zeigen. Um das geht es hier. Ja, ich glaube, dass ich diese Predigt auch in erster Linie mir selbst predige. Also das ist nicht ein Thema, wo ich sagen kann, ja, da bin ich fein raus, sondern es hat sehr zu mir selber gesprochen. Vor wem lebe ich? Und ich beschreibe jetzt anhand dieses Textes zuerst drei Merkmale von Menschen, die vor anderen Menschen leben, und dann anhand desselben Textes drei Merkmale von Menschen, die vor Gott leben. Zwei Teile also. Zuerst zu drei Merkmalen von Menschen, die vor anderen Menschen leben. Das erste. Wer vor Menschen lebt, kann es immer damit rechtfertigen, dass seine Handlung gut ist. Wer vor Menschen lebt, kann es immer damit rechtfertigen, dass seine Handlung gut ist. Wir lernen von Jesus hier in diesem Text, er sagt das, dass wir richtige Dinge mit der falschen Absicht ausführen können. Ja, es geht sogar noch weiter, das ist ja ein ganz eindrücklicher Vergleich, da in Vers 2, dass wir das sogar noch vor uns herposaunen. Also es ist wirklich dieses Trompeten, dieses, das vor uns herposaunen können. Er sagt also, du kannst die beste Sache tun, doch Gott kommt es zuerst einmal darauf an, weshalb du und ich sie tun. Wenn wir die Bibel lesen und wenn wir in unser eigenes Herz blicken, dann ist ganz klar, dass wir von Natur aus dazu neigen, auf das Äußere zu sehen und auf die anderen. Ja, ich würde sogar behaupten, es ist besonders in unserer Zeit sogar sozial erwünscht. Die anderen machen es auch und noch mehr, sie erwarten es sogar noch, dass wir es so tun. Jesus sagt jedoch, dass der entscheidende Unterschied nicht ist, dass ob die Handlung gut ist, sondern ganz wichtig, die Frage, warum wir etwas tun. Jakobus hat es in einer Rede so gesagt, es kommt darauf an, ob etwas aus einem durch den Glauben gereinigten Herzen passiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zwischen Menschen, die Gott errettet hat und die er nicht errettet hat. Es gibt Menschen, die Gott nicht errettet hat und die führen ein vorzügliches, tugendhaftes Leben. Und das wird ja auch uns oft vorgeworfen als Christen, zu Recht. Aber wie ist es denn mit der und mit der Person? Die führen doch ein ganz tugendhaftes Leben. Schaut, wenn wir vor Gott leben, dann geht es darum, um die Motive unserer Handlungen. Und das Entscheidende ist, dass etwas aus einem durch den Glauben gereinigten Herzen geschieht. Und ich glaube, das ist eine besondere Herausforderung, gerade im Zeitalter der sozialen Medien. Ich bin ja selber in diesen sozialen Medien sehr, sehr oft da und gebe auch viele Impulse hinein. Und da merke ich, dass es eine unglaubliche, ich würde fast sagen, ein Sog ist, sich nach außen optimal darzustellen. Die schönsten Bilder, die Harmonie in den Freundschaften und in der Familie, das wird alles so optimal dargestellt. Es geht darum, sich nach außen gut zu präsentieren. Man sagt eben so neudeutsch Self-Fashioning, sich selber gut darzustellen. Da gehört auch dazu, sich etwas zu überhöhen oder selektiv zu sein, etwas zu liften und auch schon mal zu lügen, um besser dazustehen. Und da ist die Frage mein eigenes Herz. Tue ich immer wieder Dinge einfach deshalb, um vor den Menschen das zu tun, um zu vergleichen? Das ist die Frage. Ich werde nachher nochmals auf diese Fragestellung kommen. Was passiert denn oder was wäre anders, wenn es niemand sehen würde? Oder ich füge sogar noch hinzu, die entscheidende Frage ist, wenn sogar jemand anders sich abschätzig oder herablassend über das äußern würde, was ich tue. Nicht von ungefähr beschreibt Paulus im Neuen Testament, wenn er an die Arbeitnehmer sich richtet, sagt, macht das, was ihr vor euren Vorgesetzten tut, nicht aus Augendienerei, so steht es dort, als Menschengefällige. Und darum geht es genau hier. Also der erste Punkt ist, wer vom Menschen lebt, kann es stets damit rechtfertigen, dass er ja was Gutes tut. Das zweite, wer vom Menschen lebt, der lebt taktisch. Was meine ich damit? Wer vom Menschen lebt, der schaut genau, dass er zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle mit den richtigen Worten, mit dem passenden Äußeren ist. Jesus verwendet hier dreimal den Ausdruck des Heuchlers, wenn es euch aufgefallen ist. Zum Beispiel Vers 5. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Vers 2, Vers 5 und Vers 16 kommt dieser Ausdruck vor. Nun bedeutet dieser Ausdruck oder das Wort kommt ursprünglich aus dem Zusammenhang des Theaters. Dort ist es darum gegangen, dass Menschen mit einer Maske vor dem Gesicht eine Rolle spielten. Ich glaube, darum geht es auch genau. Nämlich, dass das äußere Verhalten nicht mit der mit dem inneren Absicht übereinstimmt. Um das geht es Jesus hier. Wer vom Menschen lebt, der lebt taktisch. Jesus bringt sogar noch eine Variation hinein hier, wenn es ums Beten geht, das führt er auch aus in deinen Vers 7 und weiter, und in Vers 8 sagt er, oder Vers 7 sagt er, die Heiden meinen, wenn sie erhört, dass sie erhört werden, um der vielen Worte willen. Also es, was zählt, ist dann die äußere Handlung, und ich würde heute sagen, die eigene Performance, die eigene Darbietung, die eigene Leistung. Dieser Track Record, so sagen wir, das zählt. Aber das ist sehr taktisch gedacht. Weil was ist denn das Problem, sagt Jesus, gerade wenn es uns das Gebet ist? Die Inszenierung, wie wir das uns darstellen, die Performance, unsere Darbietung, wird dann zum Ziel unserer ganzen Handlung. Und nicht mehr, gerade wenn es ums Gebet geht, ist nicht mehr Gott der Adressat, nämlich der Empfänger, sondern dass die Handlung selbst wird zum Ziel. Und ich glaube, ich habe mir das auch immer wieder überlegt, jetzt in der Vorbereitung, ich finde das unglaublich schwierig zu erkennen, weil wir sind so, also ich zumindest bin so gewandt darin, das zu verbergen, wenn ich mich taktisch verhalte. Also zweiter Punkt, wer vor anderen lebt, der lebt taktisch, der spielt oft eine Rolle, die nicht mit der äußeren Absicht übereinstimmt. Und das dritte ist, wer vor anderen Menschen lebt, der will im Jetzt belohnt werden. Dreimal steht, oder auch mehrmals, dass Jesus sagt, die haben ihren Lohn dahin. Und ich glaube, das ist eine weitere Gefahr, wenn wir vor anderen Menschen leben, dass wir die Belohnung des Augenblicks, so werde ich das nennen, die Belohnung des Augenblicks suchen. Auch hier gibt es ein neudeutsches Wort, Instant Gratification. Also die Belohnung des Augenblicks. Es muss sofort ein Return on Investment, ein emotionaler Payback. Es gibt so viele Worte, merke ich irgendwie, die sich in der neudeutschen Sprache gefestigt haben dafür. Es muss sich sofort auszahlen und für mich auch emotional dann aufgehen. Was uns ganz viel, also unsere Gesellschaft uns sagt, das ist, hol's dir jetzt gleich und hol das Beste und mach so, dass für dich passt. Wenn es nicht mehr passt, dann ändere es. Das ist eben das, was Jesus sagt, das verpufft. Dann hat sie haben ihren Lohn dahin. Das ist das Dritte. Also drei Dinge haben wir gesehen. Erstens, dass wer vor anderen Menschen lebt, immer damit rechtfertigen kann, dass es ja etwas Gutes ist. Dass er taktisch lebt, dass sich die Absicht und das äußere Verhalten nicht decken. Und das Dritte ist, dass sofort im Jetzt belohnt werden wollen. Das gute Gefühl, von anderen beachtet zu werden, zählt. Ich sage es nochmals, das gute Gefühl, von anderen beachtet zu werden, zählt. Was sich nicht sofort auszahlt, ist nichts wert. Und ich glaube, weil es so sozial erwünscht ist, sprechen wir auch zu wenig darüber. Ich habe mir mal überlegt, das ist in so vielen täglichen Handlungen ist das der Fall, dass uns das eingeimpft wird. Wenn wir uns ausbilden, ist das der Fall. Wenn wir uns vorstellen, ist das der Fall. Wenn wir irgendeine Präsentation machen für Kunden, ist das der Fall, sowieso. Und aber auch eben auch im privaten Leben mit diesen Darstellungen über diese Medien, das gibt uns eine Art künstliche Distanz, um besser dazustehen, als wir wirklich sind. Und ich glaube, darum ist dieser Text so wichtig für uns und auch diese mahnenden Worte von Jesus, dieses, was in mir nachhalt. Habt Acht. Habt Acht. Ein auf sich selbst ausgerichtetes Leben verpufft in sich. Ich finde es wunderbar, dass wir im Gottes Wort immer zwei oder sehr oft zwei Seiten haben. Wir haben das eine, worauf wir Acht geben müssen, und wir haben auch aber eine Darstellung, wie es denn sein sollte. Und das finde ich so schön, immer beide Dinge zu sehen. Darum der zweite Teil, die Frage, wie sieht denn im Kontrast ein Leben aus, das wir vor Gott führen? Drei Dinge, die mir aufgefallen sind aus diesem Text dazu. Wer vor Gott lebt, das erste ist, der sammelt Schätze für einen anderen Ort. Wer vor Gott lebt, der sammelt Schätze für einen anderen Ort. Ich habe einige Christen erlebt, die, sie hätten es zwar nie so gesagt, aber die eigentlich nach dem Motto lebten, na gut, wenn ich nicht vor den Menschen leben soll, dann kann ich es eigentlich mir ganz, ganz bequem einrichten. Ich kann alle meine Anstrengungen zurückfahren und ja gut, wir gehen mal offline und so weiter. Also es gibt, man kann alle Anstrengungen zurückfahren und eigentlich ein ziemlich angenehmes Leben führen. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, sagt er. Ehemaliger Vorgesetzter ist von mir. Ja, ist denn das damit gemeint, vor Gott zu leben? Nein! Wer vor Gott lebt, der sammelt auch. Aber, wir lernen aus diesem Abschnitt, der sammelt für einen anderen Ort. Vers 21 habe ich gelesen, die Anschlussverse, Vers 19 bis 21, wir sammeln Schätze für den Himmel. Ich glaube, wer vor Gott lebt, der ist nicht so, dass er passiver wird, sondern im Gegenteil, ich glaube, ich nehme mal diesen Ausdruck in den Mund, der wird noch verschwenderischer. Was meine ich damit? Ein großes Vorbild für mich, ein lebendes Vorbild, ist eine 75-jährige Frau, die nach, also sie hat ein anstrengendes Leben gehabt und sie ist jetzt seit, ich glaube, fast 15 Jahren in Rente und sie gibt ihr Leben dahin, indem sie Familien und Kindern dient. Familien mit Kindern, die sie geht, überall unterstützen in Familien mit Kindern. Und für mich ist sie ein großes Vorbild für jemanden, der uneigennützig Schätze für den Himmel sammelt. Und ich merke immer bei solchen Leuten, da wird mein Herz weit, also ich merke, es weitet sich innerlich, weil ich merke, ich bin dort nicht unter Druck. Sie ist so ehrlich. Sie macht es nicht, damit ich schnell wieder was zurückgebe, weil sie macht es für jemanden anderen. Und es ist so entlastend, mit einer Person zusammen zu sein, wo man merkt, die sammelt Schätze nicht für jetzt, nicht fürs gute Gefühl im Moment. Im Gegenteil, sie hat oft schlechte Gefühle, wenn sie bei diesen Familien ist. Es belastet sie, was sie alles sieht. Aber sie sammelt es für später. Vielleicht müssen wir uns mehr mal überlegen, ist es dann mit einer solchen Person zusammen zu sein, die für den Himmel Schätze sammelt? Es ist entlastend. Nicht mehr in diesem ständigen Vergleichsdruck sein zu müssen. Da wird Energie frei. Nicht mehr so in diesem Sinne, und da ist mir Judas in den Sinn gekommen, Judas, der Jünger von Jesus, der einmal sagte, als sie als eine Frau sehr viel Geld dafür verwendet hat, Jesus die Füße zu salben, sagte er, es hätte doch für die Armen verwendet werden können. Und dann steht so eine Klammerbemerkung, glaube ich, bei Johannes, er dachte nur ans eigene Portemonnaie. Das ist eben das Taktische, dass innen und außen das nicht stimmt. Aber das bindet Ressourcen, das bindet Energie, das ist nicht gut. Ja, wer vor Gott lebt, der sammelt auch, aber er sammelt nicht fürs Jetzt, sondern er sammelt für einen anderen Ort. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wer vor Gott lebt, der entwickelt ein angemessenes Bild von Gott. Was meine ich damit? Viermal steht hier in diesem Abschnitt, und ich glaube, es ist absichtlich diese Wiederholungen, der Vater, der im Verborgenen sieht. Habt ihr das gemerkt? Es steht immer wieder. Der Vater, der im Verborgenen sieht. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass wir alles im Versteckten tun müssen. So, im Sinne von christlich fromm und immer alles ein frommes Mäntelchen drüber und niemand darf es. Nee, es geht nicht um das. Das ist nicht die Sache hier. Jesus hat ja gleich vorhin gesagt: Lasst euer Licht leuchten. Macht es nicht unter das Bett. Nein, es geht nicht darum, alles im Verborgenen zu tun, so eine Scheinfrömmigkeit aufzusetzen. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, vor Gott zu leben und wirklich vor ihm zu tun, kann ja gerade bedeuten, etwas trotz Scham und Widerstand auszuführen. Das haben wir bei Elia gesehen. Was brauchte das für einen Mut, in dem Moment vor dem König zu stehen und zu sagen, ich stehe jetzt vor Gott und ich sage dir, 3 Jahre lang wird es nicht regnen. Und wenn wir die Geschichte dort weiterlesen, hat der König ihm später gesagt, du bist der Mann, der das ganze Volk ins Elend gebracht hat mit deinen Aussagen, hat ihn mit Vorwürfen später überschüttet und sein Leben bedroht. Wer vor Gott lebt, der muss das nicht versteckend tun, sondern im Gegenteil, er kann sogar etwas, was ihm Scham und Widerstand abverlangen wird, freier vor Gott tun. Wir wissen natürlich auch aus dem Leben Elia, es gab solche ein Auf und Ab. Und es war nicht einfach damit diesen Moment okay, wo er dann vor Gott stand. Es kamen noch viele Momente nachher. Aber Gott, das steht in diesem Kapitel, versorgte ihn Schritt für Schritt. Also wer vor Gott lebt, entwickelt ein angemessenes Bild. Der Gott sieht unsere Motive. Der Verteidiger des Glaubens, Francis Schaeffer, hat das immer verglichen mit einem Leben mit 1 oder 2 Stühlen. Er hat gesagt, viele Leute, die auch sagen, sie sind Christen, leben wie mit einem Stuhl, nämlich mit dem Stuhl der sichtbaren Welt. Sie leben, wie wenn es nur die sichtbare Welt geben würde, obwohl sie eigentlich theoretisch wissen, es gibt noch einen anderen Stuhl, den der unsichtbaren Welt. Das ist eben das Leben vor Gott. Und es ist schade, wenn wir eigentlich um das wissen, aber das eigentlich in unser Leben so wenig Auswirkungen hat, dass wir so leben, wie wenn es nur einen Stuhl geben würde. Und was mich sehr getroffen hat, auch in der Vorbereitung, ist dieses zu lesen in Vers 8. Wie ist denn dieser Vater, der ins Verborgene sieht? Schauen wir diese Zusage an. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe er ihn bittet. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Was heißt das? Das heißt doch umgekehrt, dass wer vor Menschen lebt, Gott misstraut. Weil wenn dieser Vater weiß und schon vorher weiß, bevor wir bitten, was wir benötigen, dann können wir ihm doch vertrauen und vor ihm auch mutig leben. Darum sage ich, wer vor Gott lebt, entwickelt ein angemessenes Bild von ihm. Er beginnt ihm zu vertrauen. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist genau mein Problem. Ich vertraue ihm nicht. Ich misstraue ihm und denke, ich muss meine Belohnung, meine guten Gefühle muss ich von anderen Menschen holen. Was ist der erste Schritt oder der nächste Schritt? Ihn zu bitten, dass er das Vertrauen stärkt. Wir dürfen ihn bitten um das. Er verheißt es. Also das Zweite, wer vor Gott lebt, entwickelt ein angemessenes Bild von Gott. Und das Dritte, wer vor Gott lebt, fragt sich immer wieder, wo ist mein Herz jetzt gerade? Wer vor Gott lebt, fragt sich immer wieder, wo ist mein Herz jetzt gerade? Wenn ich von Herz spreche oder wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie die Schaltstelle für Entscheidungen. Das ist alles darin inbegriffen. Wille, Gefühle, Verstand, eigentlich alles. Es geht darum, um unsere inneren Motive, um die Schaltstelle, um Entscheidungen zu treffen. Wir könnten jetzt ja sagen, okay, du hast gesagt, wer vor Gott lebt, der sammelt Schätze für einen anderen Ort, der entwickelt ein angemessenes Bild. Okay, jetzt weiß ich es und jetzt kann ich es ja machen, jetzt kann ich darum bitten, dann kommt's. Nein, es fehlt noch ein Schritt. Das sagt Jesus ja auch. Dem angemessenen Bild von Gott sollen auch die entsprechenden Vorkehrungen folgen. Ganz konkret, bei diesen 3 Beispielen hat Jesus ganz konkret gesagt, lass deine Rechte nicht wissen, was deine Linke tut, geh in deine Kammer und schließe ab und salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Das heißt ganz konkret, dass das, was wir denken und unser Bild von Gott und dass wir uns das bewusst werden, dass dem auch konkrete Taten folgen, die uns auch davor schützen, dass wir zu stark wieder in diese Haltung kommen, es für andere zu tun. Jesus hat ganz konkrete Vorkehrungen vorgeschlagen. Und das gehört immer zusammen im christlichen Glauben. Denken und Handeln gehören zusammen. Jesus schlägt ganz konkrete Vorkehrungen zu. Sonst besteht die Gefahr, glaube ich, dass wir dann sagen, ja, ich weiß schon, das ist das Christliche, ich weiß schon. Aber es kommt dann trotzdem wieder aufs Gleiche raus. Und Gott hat uns so geschaffen, Francis Schaeffer hat das mal ganz gut gesagt, er hat gesagt, wenn wir neue Gewohnheiten entwickeln müssen, um zum Beispiel uns zu schützen und Vorkehrungen zu treffen, dann braucht es Eifer, dann braucht es mehrere Monate, es braucht vielleicht, dass ich es mir 100, 500, 1000 Mal überlege. So hat uns Gott geschaffen und so möchte er auch, dass wir in der Abhängigkeit von ihm bleiben und gute, neue Gewohnheiten einrichten. Ich ringe persönlich um gute Gewohnheiten bezüglich sozialen Medien, das kann ich euch offen sagen. Das ist für mich ein Thema, das wird mich verfolgen, solange ich darin bin. finde es schwierig, da gute Vorkehrungen zu treffen. Wisst ihr, was mich besonders gefreut hat? Das ist, dass Jesus noch etwas anspricht in diesem Abschnitt. Er sagt nicht, wer vor den Menschen lebt, hat seinen Lohn nur dahin, sondern er sagt auch, euer Vater, der im Verborgenen sieht, habt ihr das gehört? Der wird euch lohnen, der wird euch einen Lohn geben. Und da bin ich immer so etwas Stutziges. Ich sage, ja, aber Gott hat uns doch schon alles geschenkt und es ist ja, wir sind ja sowieso schon in seiner Gunst von A bis Z und jetzt belohnt er uns noch. Ja, genau, so ist es. Ganz verrückt. So wie die ganze Zuwendung Gottes für uns unverdient ist, so überschüttet er uns am Schluss noch mit Belohnung. Wir sind Söhne und Töchter und Erben geworden, so lehrt uns das Neue Testament. Und das lässt uns doch nochmals, ich glaube, dass dieses Bewusstsein nochmals tief versacken, dass das, der christliche Glauben, so zu leben vor Menschen, vor Gott und nicht vor Menschen zu leben, nicht ein Freudenkiller ist, sondern ein Steigerer der Glückseligkeit. Jesus hat angefangen, diese Bergpredigt und sagt, wer wirklich glücklich ist. Und er möchte unser Glück. Das heißt nicht immer, dass wir uns im Moment gut fühlen, habe ich versucht deutlich auch zu unterscheiden. Aber er möchte, als dass wir als seine Söhne und Töchter und als seine Erben, er möchte uns sogar noch belohnen aus reiner Gnade. Das finde ich wunderbar. Und ich glaube, dass der Abschnitt, der direkt daran anschließt, das sind dann die Verse 19 bis 21, einen engen inhaltlichen Zusammenhang haben. Auf wen wir merken, auf wen wir ausgerichtet leben, und ich habe euch gesagt, das ist eine tägliche Übung der Gewohnheit, ein immer wieder sich neu ausrichten, neue Vorkehrmaßnahmen treffen, das hört nie auf, bis solange wir hier leben, dass wir dann einen neuen Schwerpunkt entwickeln. Dann sagt Jesus, du sammelst nicht mehr Schätze für das, was sowieso vergeht, sondern für das, was bestehen bleibt. Und du wirst es daran merken, dass dort, wo dein Herz ist, datiert mit deinen Überlegungen, deine Energie und alles geht, dass das Gott wird. Und das möchte er, dass wir unseren Schwerpunkt verlagern. Und er ist ja der, der durch den Heiligen Geist uns die Kraft dazu gibt. Es geht am Schluss um die Frage, wo ist unser wahrer Schatz? Und ich habe mich gefragt, wie hat das Jesus vorgelebt? Und es ist mir eine Begebenheit in den Sinn gekommen, die ich sehr eindrücklich finde. Und ich bitte, schlag doch mal noch Johannes 7 auf. Das ist ein Abschnitt, über den ich immer wieder gestolpert bin, wenn ich Johannes lese. Jesus lebte das Selbst in vollkommener Weise vor. Für ihn zählte das, was vor seinem Vater wohlgefällig ist. Und in Johannes 7 lesen wir, dass seine Brüder ihm einen anderen Vorschlag machen. Sie sagen, du hast die falsche Taktik. Das ist die falsche Taktik. Du musst dein Vorgehen ändern. Sie sagten im Folgenden, in Johannes 7, Vers 3, da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Und dann steht die Bemerkung in Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sehr interessante Aussage hier in Johannes 7, es ist spannend, dieses Kapitel zu lesen. Sie sagten im Prinzip, Jesus, du musst dich zeigen, du musst bekannt werden. Wenn du schon so ein solches Potenzial hast und das alles auch behauptest für dich, dann zeig dich doch bitte. Dann nimm doch diese Berühmtheit, sag ich es mal so. Und niemand tut doch, das ist doch ein Widerspruch, niemand tut sowas im Verborgenen. Und wir wissen nun, warum Jesus ablehnend reagierte. Interessant in diesem Kapitel ist nicht, dass er dann zu Hause blieb, weil ihm die Brüder gesagt haben, zeige dich der Welt, sondern er geht dann schon nach Jerusalem hinauf. Das Entscheidende in Johannes 7 ist, dass er nicht hinaufging, um sich zu zeigen und noch bekannter zu werden, sondern um seinen Auftrag zur Freude seines Vaters zu erfüllen. Er lebte das vor. Nicht vor den Menschen zu leben, sondern vor Gott. Höchst spannendes Kapitel. Ich empfehle euch, das Johannes 7 mal unter diesen Gesichtspunkten zu lesen. Wir haben also jeweils drei Kennzeichen gesehen, was es heißt, vor Menschen zu leben. Ich wiederhole die Punkte nochmals. Wer vor Menschen lebt, hat immer einen guten Rechtfertigungsgrund, dass seine Handlung gut ist. Wer vor Menschen lebt, lebt taktisch. Das heißt, seine Absicht und sein Verhalten stimmen oft nicht überein. Und wer vor Menschen lebt, der verlangt nach der Belohnung des Augenblicks. Wer aber vor Gott lebt, der wird nicht passiv, sondern der sammelt Schätze für einen anderen Ort. Wer vor Gott lebt, entwickelt dieses Vertrauen oder bittet um das Vertrauen, dass es auch wächst, dass er versorgt, dass er weiß, bevor wir ihn bitten, was wir bedürfen. Und wer vor Gott lebt, fragt sich immer wieder, wo ist mein Herz jetzt und wie kann ich Vorkehrungen treffen, um mehr vor ihm zu leben? Ich habe zum Schluss euch drei Fragen mitgebracht. Ich denke, das ist immer gut, das nochmal uns durch den Kopf und durch das Herz gehen zu lassen. Drei Fragen für Veränderungsprozesse, um mehr vor Gott zu leben. Die erste Frage ist, und das könnt ihr euch gleich jetzt überlegen, auf welche Menschen reagiere ich sofort und passe mich ihnen instinktiv an? Auf welche Menschen reagiere ich sofort und passe mich ihnen instinktiv an? Das sagt viel darüber aus, vor wem wir leben. Das zweite ist, wenn ich mich in Gedanken ertappe, Menschen gefällig zu handeln und zu leben, dann empfehle ich es, und ich möchte es mir auch noch vermehrt zur Gewohnheit zu machen, das vor Gott auch zu bekennen, dass es so ist. Ich weiß, es ist nichts, was nach außen hin so offensichtlich ist. Aber wenn Gott sagt, dass unser Denken erneuert werden soll, dann fängt es eben in den Gedanken an. Und das ist keine einmalige Sache, sondern das geht bis zum Ende unseres Lebens. Also das Erste ist, wem passe ich mich instinktiv an? Das Zweite ist, bekennen, wenn ich merke, jetzt bin ich wieder genau in Schweizerdeutsch sagt man in dem Rank inne, in diesem, das kann ich fast nicht auf der Hochsprache sagen, in diesem unglücklichen, ah genau, jetzt habe ich wieder vor den Menschen gelebt. Bekenne ihm das. Und das Dritte ist, wenn du unsicher bist, stelle dir die Frage, hätte ich das Gleiche auch getan, wenn mich niemand gesehen hätte oder mir Verachtung gewiss gewesen wäre? Wenn ich unsicher bin, hätte ich das Gleiche getan, wenn mich niemand gesehen hätte oder mir Verachtung gewiss gewesen wäre. Ich lese zum Schluss nochmals die Verse 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Dinge Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Er gebe uns Kraft, in diesem Veränderungsprozess zu wachsen. Amen.